So, dann ist es 10 Uhr und wir würden langsam beginnen. Wenn alle sich einen Platz aussuchen. Dann herzlich willkommen zur Vorstellung des Grundrechte-Reports 2023. Schön, dass Sie alle da sind, hier live im Saal und auch online. Mein Name ist Benjamin Dehrin. Ich bin Mitglied im Republikanischen Anwälte- und Anwälteverein und Mitherausgeber des Grundrechte-Reports und werde das heute moderieren. Dabei springe ich ein für die Kollegin Lea Welsch, die das eigentlich gemacht hätte und dann leider kurzfristig krank geworden ist. Zum Grundrechte-Report. Erscheint bereits seit 1997 und widmet sich jährlich der Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland. Auch in diesem Jahr sehen das die Herausgeber und Herausgeberorganisationen als ihr Anliegen und ihre Aufgabe, die Rolle sowohl staatlicher und politischer Akteure und Akteurinnen, aber auch von Privaten beim Schutz, der Durchsetzung oder eben der Gefährdung der Grundrechte zu beleuchten und kritisch zu hinterfragen. Ich darf einmal kurz die Organisationen vorlesen, inzwischen schon so viele, dass ich selber reingucken muss. Das sind die Humanistische Union, das Komitee für Grundrechte und Demokratie, der Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen, Pro Asyl, der Republikanische Anwältinnen und Anwälteverein, die Vereinigung Demokratische Juristinnen und Juristen, die Internationale Liga für Menschenrechte, die Neue Richtervereinigung, das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung und die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und wir sind froh über diesen sehr breiten Zusammenschluss, der das gemeinsam herausgibt. Erstmal kurz aus unserem Vorwort von diesem Jahr. Für demokratische Gestaltungsspielräume und für die Verwirklichung von gleichen Freiheiten für alle müssen sich zivilgesellschaftliche Kräfte einsetzen. Und dabei wurde leider auch in diesem Jahr wieder deutlich, dass die Bedrohung der Grund- und Menschenrechte allzu oft gerade von den staatlichen Akteuren und Akteurinnen ausgehen, die eigentlich zu ihrem Schutz berufen sind. In dem Berichtszeitraum, also der Report befasst sich ja mit dem Jahr 2022, dem vergangenen Jahr, haben wir uns mit den Schwerpunkten, ist auch im Vorwort so genannt, Krieg, Klima und Krise beschäftigt. Und neben diesen Schwerpunkten, auf die wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen, haben wir natürlich auch wieder Themen aufgegriffen in den nahezu 40 Artikeln, die in der medialen Öffentlichkeit weniger oder gar nicht aufgegriffen werden. Wie auch in der Vergangenheit sind wir in diesem Jahr auch wieder sehr glücklich darüber, für die Vorstellung des Reports zwei Gäste gewinnen zu können. Zunächst freuen wir uns sehr, dass Frau Professorin Susanne Beer sich bereit erklärt hat, den diesjährigen Report vorzustellen. Susanne Beer war von 2011 bis Februar 2023 Richterin des Bundesverfassungsgerichts und ist Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin, hat dort den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlechterstudien inne. Ja, wie gesagt, freuen uns sehr, dass sie mit ihrer verfassungsrechtlichen Expertise den Report gleich näher beleuchten wird. Daneben freuen wir uns, dass Simon Lachner aus aktivistischer Perspektive von den andauernden Klimaprotesten und den fortwährenden juristischen Auseinandersetzungen berichten wird. Simon Lachner ist Mitglied der letzten Generation und durch sein Engagement vielfach unterschiedlichsten Repressionen ausgesetzt. Ja, ich selbst habe mich bereits vorgestellt. Nochmal kurz, bevor es losgeht, die organisatorische Seite. Nach den Redebeiträgen ist dann selbstverständlich Raum für Fragen. Das machen wir dann so. Diejenigen, die hier sind und Fragen haben, können sich einfach melden. Und für Fragen aus dem Stream bitte in den Chat reinschreiben, dann wird das uns mitgeteilt. So, dann übergebe ich an Frau Professorin Beer.
Ja, herzlichen Dank und guten Tag im Haus der Demokratie. Ich glaube, es ist ein guter Ort, um über das Grundgesetz zu sprechen. Es ist natürlich auch ein guter Tag, um über Grundrechte zu sprechen. Ich habe den Eindruck, dem Grundgesetz geht es gut zu seinem Geburtstag. Aber ich habe den Eindruck, das Grundgesetz braucht Freunde und Freundinnen und insbesondere auch kritische Begleitung. Und das macht der Grundrechtreport. Das macht er schon sehr lange. Und um das gleich vorwegzunehmen, ich habe den Eindruck, das macht er auch gut. Ich pflichte nicht jeder These bei, die in diesem Report zum Ausdruck kommt, aber ich unterstütze nachdrücklich, dass ein Grundrechtskatalog, der hohe Achtung genießt, der ein Gericht hat, das auf ihn aufpasst, der gelebt wird, kritische Begleitung braucht und Leute, die den Finger in die Wunde legen, da wo es nicht klappt. Denn das Grundgesetz, die Grundrechte sind unter Druck und zwar sind sie mehrfach unter Druck, immer wieder unter Druck. Das eine ist eigentlich was Selbstverständliches, aber was ab und zu droht, in Vergessenheit zu geraten. Die Grundrechte bei einem großen Status des Grundgesetzes, dem Vertrauen, das es genießt, leben sich nicht von allein. Sie müssen gelebt werden, sie müssen durchgesetzt werden, auch vor Gericht, auch vor Gerichten und manchmal auch gegen Gerichte. Denn alle sind an Grundrechte gebunden und das fällt sozusagen nicht vom Himmel, das dann auch jeweils im Einzelfall umzusetzen. Das Zweite ist, die Grundrechte werden angegriffen. Sie sind auch unter Druck, weil die Grundrechte zwar oberflächlich befürwortet, aber dann doch subversiv angegriffen werden, angefeindet werden. Und auch das ist eine Entwicklung in Deutschland, weshalb dies notwendig macht, über Grundrechte durchaus kritisch zu sprechen. Da droht so eine Art feindselige Übernahme und das ist gefährlich. Deswegen gibt es glücklicherweise kritische Begleitung, wie die Herausgeberprojekte hier, die Organisationen, die sich ja auch in ihrer sonstigen Arbeit lange fortlaufend sehr engagiert um Grundrechte kümmern. Der Report nimmt den Blick auf 2022 und steht unter der Trias Krieg, Klima und Krise. Er folgt im Aufbau interessanterweise aus juristischer Perspektive der Architektur des Grundgesetzes. Das ist so eine Art Kommentar, Artikel 1, 2, 3, 5, 9 und so weiter. Das ist man als Profi auch gewohnt. Aber es ist ein außergewöhnlicher Kommentar. Denn dieser Kommentar geht nicht vom Grundrechtstext aus, sondern vom Leben. Von den Problemen in der Gesellschaft, von Ungerechtigkeiten, die Leute empfinden, erleben in Konfrontation oder im Kontakt mit Justiz, mit Staat, mit Verwaltung, mit anderen Akteuren. Es ist ein dezidiert kritischer Kommentar und er macht rechtsdogmatische Arbeit, die wertvoll ist, weil er unter anderem Dinge aufgreift, die sonst verschattet sind. Und ich nenne da nur den Faktor Armut, ein Wort, was im Grundgesetz nicht auftaucht. Die Klassenfrage ist sozusagen auf eine bestimmte Art ausgespart. Es gibt das Sozialstaatsprinzip, alles andere als zu verachten. Es gibt vor allen Dingen Artikel 1 des Grundgesetzes und das Bundesverfassungsgericht hat in mittlerweile ständiger Rechtsprechung immer wieder gesagt, das ist kein leeres Versprechen, das sind keine großen Worte, sondern das bedeutet, Menschen menschenwürdig, also nicht in menschenunwürdiger Armut leben zu lassen. Aber dieser Report zeigt nochmal an mehreren Stellen, dass Armut eine Herausforderung ist, dass Prekarisierung ein Thema ist und dass da grundrechtlich vielleicht intensiver darüber nachgedacht werden sollte. In dem Report werden ziemlich kurz und knackig, deswegen sehr lesbar, politische Schlussfolgerungen gezogen. Politische Schlussfolgerungen beispielsweise, um psychisch Kranke besser zu berücksichtigen in der juristischen Praxis. Auch das etwas, was nicht so ganz im Mainstream, im Normalkanon der juristischen Aufmerksamkeit liegt und deswegen seitens des Reports eine hilfreiche sozusagen Aufmerksammachung für Probleme, die sonst vielleicht unter die Räder kommen. Und früher hat sich der Report, wenn ich das recht erinnere, immer um Sicherheit und Freiheit gekümmert, immer um diese Spannungslage Sicherheit, Freiheit im Austarieren und Datenschutz stand ganz, ganz oben und die Antiterrorgesetzgebung ganz, ganz vorne. Interessant fand ich diesmal, dass dieser Report Sicherheit und Freiheit viel weiter fasst. In der Auseinandersetzung um die Unterstützung der Ukraine gegen den Angriff Russlands, die Frage der Kriegswaffen, die Frage des Engagements in diesem Krieg als auch verfassungsrechtliche Frage, das wird hier sehr kritisch diskutiert. Und das ist auch eine Spannungslage zwischen Sicherheit und Freiheit, die da vorkommt. Die Frage des zivilen Ungehorsams, die sehr, sehr viele bewegt, eigentlich ein Klassiker der politischen Philosophie, auch der juristischen Auseinandersetzung, aber sozusagen brandaktuell, ist eine, die in dem Report vorkommt. Datenschutz kommt auch wieder vor und immer wieder erschütternderweise, immer wieder reproduktive Selbstbestimmung, also das Recht von Mädchen und Frauen über ihren Körper selbst zu bestimmen, die gleiche Freiheit zu genießen in reproduktiven Angelegenheiten wie andere. Und natürlich Diskriminierungsschutz im Familienrecht, im Zuge der Triage, also der ganz, ganz schwierigen Entscheidung, wenn zu wenig Ressourcen da sind, um Menschen zu retten, was während der Pandemie relevant wurde, oder auch als Soldaten oder Soldatin, die sozusagen auch noch ein Privatleben hat und das nicht ganz versteckt. Schließlich und auf eine Art erschreckend diskutiert der Report den Umgang mit rechten Richtern, also politisch, ideologisch dem Grundgesetz letztlich feindlich gegenüberstehenden Menschen in Justizämtern und der Frage, wie die Justiz selbst, wie wir damit umgehen. Das ist das sozusagen Spektrum dessen, was dieser Report aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive aufgreift, diskutiert, rechtspolitisch auch anprangert, zum Denken anregt. Ich fand erschreckend Berichte über Justiz, die die Grundrechte noch nicht implementiert. Und ich fand eindrücklich, wie genau hier in diesem Report nachgewiesen wird, dass es immer noch Familiengerichte gibt, die einen Lügendetektor einsetzen, etwas, was seit langem als verfassungsrechtlich nicht tragbar gilt. Oder immer noch Familiengerichte gibt, die antifeministisch, sexistisch, frauenfeindliche Narrative benutzen. Etwas, was seit langem aufgedeckt wird und eigentlich so nicht mehr vorkommen wollte. Und dieser Grundgerichtreport ist so wertvoll, weil er das sehr genau schildert, weil er das sehr präzise aufgreift und darauf aufmerksam macht, dass da noch was zu tun ist. Erschreckend fand ich auch die Berichte über Beweisaufnahmen bei Angriffen auf die Pressefreiheit, Beweisaufnahmen, die eigentlich unzureichend durchgeführt worden sind, Beweisaufnahmen, die das Vertrauen in eine faire, unvoreingenommene Justiz eventuell erschüttern. Wichtige Impulse gibt es daneben in diesem Grundrechte-Report zu etwas, was man bei Grundrechten vielleicht nicht sofort assoziiert, weil, ich habe es natürlich immer dabei, das Grundgesetz im Vordergrund steht, also die deutsche Verfassung. Die deutsche Verfassung ist aber, das sagt ja damals schon die Präambel, das sagt Artikel 1.2 des Grundgesetzes, das sagt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, eingebettet in etwas Größeres in Europa, und zwar das Europa des Europarats, und damit spielt die Europäische Menschenrechtskonvention eine Rolle. Und hier ist der Grundrechte-Report sozusagen ganz global offen. Denn die EGMR-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg, insbesondere zu Racial Profiling, wird hier differenziert aufgegriffen, auseinandergenommen, überlegt, was das für die deutsche Praxis der Polizeiarbeit bedeutet. Genauso werden andere Urteile durchaus kritisch analysiert. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Triage, an der ich in aller Befangenheit selbst beteiligt war, wird hier aus einer rechtspolitischen Perspektive bewertet. Und es ist durchaus interessant, auch für eine Richterin, die natürlich hinter diesem Urteil steht, zu sehen, was scheint da für das Publikum nicht gesagt worden zu sein, was fehlt da noch und welche Fragen müssen in Zukunft weiter behandelt werden. Genauso setzt sich der Report mit dem bundesverwaltungsgerichtlichen Urteil über die Klimacamps auseinander, also die Entwicklung im Rahmen der Versammlungsfreiheit, wo es nicht mehr so ganz altklassisch darum geht, die eine Demo zu einem Zeitpunkt an dem einen Ort durchzuführen, sondern heute neue Protestformen, auch länger währende Protestformen, Grundrechtsschutz genießen müssen. Und der Report zeigt Spielräume auf, vor allen Dingen Spielräume der Politik. Deren Aufgabe ist es nämlich, die Grundrechte mit Leben zu füllen. Deren Aufgabe ist es, Spielräume für Bürgerinnen und Bürger aufrechtzuerhalten, zu eröffnen und zu sichern, damit Gesellschaft funktioniert. Spielräume der Politik also im Rahmen des Umgangs mit Racial Profiling, Spielräume der Politik zum Beispiel im Rahmen des Umgangs mit der Triage oder eben diesen ganz schwierigen bioethischen Entscheidungssituationen, in denen auf eine bestimmte Art Leben gegen Leben steht und in denen dieses Grundgesetz nur mit auf den Weg gibt, Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Gesundheits- und Lebensschutz. Das ist nicht viel, aber das ist der Gesetzgeber, der dann das füllen muss mit fairen, ausgewogenen Entscheidungen, um Gesellschaft eben lebbar zu machen. Interessant fand ich natürlich auch mittlerweile als Professorin an einer Universität den Report, der sich äußert zur Konfliktfähigkeit der Universität, also dem, was Wissenschaftsfreiheit eigentlich bedeutet, in Zeiten, in denen Cancel Culture diskutiert wird, meines Erachtens sehr oft überzogen diskutiert wird, sondern eher Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, eben die Wissenschaftsfreiheit mit Leben gefüllt wird, auch von denen, die ganz, ganz unterschiedliche Auffassungen sind und heftig diskutieren wollen. Das muss eine Universität aushalten. Hier gibt der Report sozusagen durchaus Anregungen, um da über Konfliktfähigkeit nochmal anders nachzudenken. Und mein Eindruck ist, dass nach der Lektüre dieses Reports gewisse Dinge unbedingt weiter diskutiert werden müssen. Streikrechte sind ein solches Thema, was vielleicht auch nicht alle erwartet hätten. Streikrechte sind klassisch die Rechte von Arbeitnehmervereinigungen, sich gegen ausbeuterische Arbeitsbedingungen zu wehren. Streiks sind aber auch eine klassische politische Form des Protests. Ein Gebärstreik, den die Frauenbewegungen mal ausriefen, ein Klimastreik, ein sonstiger Streik, wilde Streiks und Ähnliches. Das sind alles Themen, die im Verfassungsrecht durchaus mal eine Rolle spielten, aber in diesem Report nochmal präzise eben mit einem empirischen Ausgangspunkt im Leben heute in der Bundesrepublik verankert, aufgeworfen, gefragt werden und weiter zu diskutieren sind. Ein anderer Aspekt, der auftaucht, sind präventive Versammlungsverbote. Auch das, was, wo der Grundrechte-Report den Finger in sozusagen vielleicht nicht Wunden legt, aber doch ein bisschen wundgeriebene Stellen. Wie halten wir es mit dem Recht von Menschen,
deren Meinung uns überhaupt nicht passt, die wir vielleicht auch hochproblematisch finden, aber die genauso wie alle anderen ein Recht darauf haben, den öffentlichen Straßenraum zu nutzen, um diese Meinung kundzutun. Inwieweit ist es zulässig, präventiv schon zu verbieten, also ohne dass da je etwas geäußert wurde, präventiv schon zu verbieten und in einem Fall sogar aus inhaltlichen Gründen, dass Menschen da nicht auf die Straße gehen? Die Palästinenser-Demonstrationen Berlins sind untersagt worden. Das ist von Verwaltungsgerichten überprüft worden. Und der Grundrechte-Report sozusagen liefert hinreichende Informationen, um das sich nochmal kritisch anzuschauen, um da nochmal nachzudenken, ist das die Art und Weise, wie wir mit Versammlungsfreiheit umgehen wollen. Genauso der Bericht zu den Vereinsverboten der PKK. Hier fragt der Grundrechte-Report, ob das noch zeitgemäß ist. Hier fragt der Grundrechte-Report, ob wir über Vereinsfreiheit, klassisches Grundrecht steht da schon lange drin, heute unter heutigen Bedingungen der politischen Entwicklung anders nachdenken müssen. Insofern nochmal gesagt, das ist Verfassungsrecht pur. Das ist ein Kommentar. Aber dieser Kommentar ist in den sozialen und politischen Auseinandersetzungen und Realitäten der Bundesrepublik verortet und das macht ihn aus meiner Perspektive jedenfalls ungemein lesenswert. Insofern ist der Grundrechte-Report ein, ja, kritischer, manchmal auch scharfer, von mir nicht in jedem Teil unterschriebener, aber äußerst wertvoller Begleiter und ein schönes Geschenk zum Geburtstag des Grundgesetzes. Danke.
Gut, vielen Dank schon mal für diese würdige Vorstellung, würde ich sagen. Fragen dazu machen wir gleich im Anschluss. Wir gehen direkt weiter zu Simon Lachner, der uns aus seiner Perspektive berichten kann.
Ja, guten Morgen zusammen. Vielen Dank erstmal für die Einladung, die uns vor ein paar Monaten erreicht hat an die letzte Generation. Ganz explizit gerichtet an Menschen, die in Gewahrsam schon mal waren, um da einen gewissen Teil aufzugreifen, der auch im Report behandelt wird. Ich möchte ein bisschen berichten, wie es ist, Teil der letzten Generation zu sein, Teil dieser Bewegung zu sein. Wie fühlt sich das an? Ständig kann ich Bilder sehen, wo Freunde von mir oder Videos auch bespuckt werden, irgendwie mit Wasser überschüttet werden oder mit Kaffee, der vielleicht auch noch heiß ist. Leute, die uns auf der Straße beleidigen oder Freunde von mir auf der Straße beleidigen, auch Leute, die uns verletzen. Ganz eindrücklich habe ich ein Video im Kopf, wo eine Person auf der Autobahn zwei Freunde von mir mit Blockierer sozusagen an den Zöpfen wegzerrt. Ja, sowas passiert immer wieder und genau, dann gleichzeitig, ich habe aktuell immer wieder Gerichtsverfahren in Regensburg oder München, erst gestern ist jetzt eins zu Ende gegangen. In diese Gerichtsverfahren geht man teilweise schon vorverurteilt rein, vorverurteilt durch die Gesellschaft, die Verdrängungsgesellschaft, die das Problem nicht wahrnehmen möchte, vorverurteilt aber auch durch die Politik, die sich immer wieder gegen uns äußert, auch die Staatsanwaltschaft, die immer wieder versucht, unverhandelte Proteste oder Taten und Fälle strafverschärfend in ein Urteil mit reinnehmen zu wollen. Oder eine Ankündigung, dass ich nicht den Kopf in den Sand stecken möchte und wieder weitermache, dass ich mich weiter engagieren werde in diesen Protesten der letzten Generation, auch das strafverschärfend mit ins Urteil reinnehmen zu wollen. Solche Forderungen kamen von der Staatsanwaltschaft in Regensburg und in München in den zwei Verfahren, die ich die letzten Wochen hatte. Und das alles, das verwundert mich immer, trotz dieser Ziele, das sind so einfache Ziele aus meiner Sicht, Ziele, die in der Verfassung verankert sind, im Artikel 20a, dass wir unsere Lebensgrundlage auch im Blick auf kommende Generationen schützen wollen. Wir fordern als Bewegung so die einfachsten Maßnahmen aus meiner Sicht, ein Tempolimit, das quasi umsonst wäre, weil man einfach sagt, wir fahren jetzt langsamer, und ein 9-Euro-Ticket, das einfach vielleicht die radikale Maßnahme in der Verkehrswende wäre, die wir bräuchten, die es vielen Leuten ermöglicht, günstig den ÖPNV zu nutzen und nicht für 40 Euro zu teuer aus meiner Sicht. Ja, inzwischen fordern wir, weil wir gemerkt haben, dass sich die Regierung und die Politik da sehr schwer tut, solche Maßnahmen zu treffen, natürlich auch über diese zwei Maßnahmen hinaus Maßnahmen zu treffen, um das Klima ausreichend zu schützen. Deswegen fordern wir inzwischen die Einberufung eines Gesellschaftsrates, weil wir glauben, dass das eine gute Erweiterung unserer Demokratie wäre, eine gute Hilfe für die Politik, auch unangenehme Entscheidungen und Maßnahmenkataloge vielleicht auszulagern, damit man nicht befürchten muss, im nächsten Wahlgang nicht mehr gewählt zu werden, weil man die unangenehme Entscheidung getroffen hat. Ja, das ist nichts Radikales aus meiner Sicht. Wir fordern ein, dass die ersten Schutzmaßnahmen in dieser globalen humanitären Katastrophe getroffen werden. Und dass wir uns als Gesellschaft an den Tisch zusammensetzen und überlegen, wie wir das physikalisch abgesteckte Zeitfenster, das wir haben, das uns nun mal einfach gegeben ist, mit dem wir nicht diskutieren können, wie wir schaffen können, dieses Zeitfenster einzuhalten und von den fossilen Energien wegzukommen auf sozialverträgliche Art und Weise. Ja, und wie reagiert darauf die Öffentlichkeit? Mit Gewalt, mit Mordfantasien, mit Volksverhetzung, an die Wand soll man uns stellen, höre ich immer wieder auf der Straße. Ja, angestachelt all das durch Zeitungsblätter wie die Bild und die Welt und legitimiert durch Aussagen der Politik. Das Versammlungsrecht scheint gegenüber KlimaaktivistInnen immer öfter in Vergessenheit zu raten. Wenn eine kleine Gruppe der Meinung wäre, man müsste schnellere Maßnahmen treffen und diese Maßnahmen wären notwendig. Der Schutz von Minderheitenmeinungen sollte im Artikel 8 eigentlich verankert sein oder darstellen. Eine Minderheit für Klimaschutz ist es ja gar nicht. Es gibt ja Mehrheiten für mehr Klimaschutz, laut Umfragen. Was vielleicht eine Minderheit ist, ist eine Gruppe an Leuten, die auch bereit ist oder einfordert, solche Maßnahmen umzusetzen, wenn sie Einschränkungen bedeuten und vielleicht nicht angenehm sind. Da hört es vermutlich oft auf. Ja, dieser Schutz von der Meinungsfreiheit wird oft nicht gut geleistet, aus meiner Sicht. Im Rheinland, im Braunkohleabbaugebiet, Anfang des Jahres, als Lützerath geräumt wurde, musste man sich von der Polizei verprügeln lassen und wurde mit Reizgas zurückgedrängt. Hier in Berlin, vielleicht etwas passiver, lässt die Polizei zu, dass Autos in unsere Versammlungen reinfahren, sich versuchen durchzudrängeln. Und mich zum Beispiel letzte Woche hat ein Auto seitlich erfasst. Wäre ich nicht ein bisschen zur Seite gerutscht, wäre das Auto über mein Bein gefahren. Und das, obwohl schon die erste Polizeistreife vor Ort war. Die hatte aber ja, scheinbar Besseres zu tun und wollte erstmal Personalien aufnehmen von Leuten, die im Stau standen. Betroffene von einer Versammlung wäre mir neu, dass erstmal eine Versammlung Betroffene verursacht dadurch. Der Schutz der Versammlung ist eigentlich erstmal die Priorität der Polizei, das passiert aber oft nicht. Ja, ich will zum Abschluss auch noch ein paar positive Worte Erlebnisse teilen. Wir werden immer mehr bei der letzten Generation. Wir haben Wachstum. Immer mehr Menschen nehmen wahr, wie schlimm die Katastrophe ist und handeln danach. Der Protest kann auch seit Monaten nicht ignoriert werden. Die Debatten werden im ganzen Land geführt über die letzte Generation, ob das in Ordnung ist, ob das nicht in Ordnung ist. Aber damit einhergehend auch um das Thema Klimaschutz. Ist es wirklich so, dass wir mehr tun müssten oder reicht es aus, was die Politik tut? Ja, zu einem hohen Preis vielleicht aber. Repressionen aus allen möglichen Richtungen, aus der Gesellschaft durch Beleidigungen, Ablehnungen und durch den Staat durch Repressionen wie Gerichtsverfahren, wo auch gefühlt die Strafen immer weiter hochgehen und man sich versucht gegenseitig zu übertrumpfen, wer mehr Monate Haft fordert und völlig losgelöst von vielleicht der wirklichen juristischen Bewertung dieses einzelnen Falles. Ja, aber all das nehmen immer mehr Leute in Kauf, weil all diese Repressionen weniger schlimm sind als bei dieser größten menschheitsgeschichtlichen Katastrophe nur am Ende nur zugeschaut zu haben, es nur beobachtet zu haben, wie alles den Bach runtergeht. Es ist weniger schlimm, in Präventivgewahrsam in Bayern genommen zu werden, für bis zu 30 Tage. Ende letzten Jahres, manche sogar danach dann wieder, weil sie natürlich weitergemacht haben, weil das Klima immer noch nicht geschützt wird. Ja, all das ist weniger schlimm, als am Ende vielleicht in 10 Jahren rückblickend zu sagen, ich habe nur zugeschaut. Ich habe es gewusst, aber nichts getan. Und es gibt auch Zuspruch für uns, das ist das Schöne. Das ist auch für mich immer viel mehr wert und wiegt vieles Negatives auf. PassantInnen, die vorbeigehen oder mit dem Fahrrad vorbeifahren. Oder im privaten Umfeld gibt es Zuspruch, die mir viel Kraft und viel Erfolg und Mut wünschen. Aber sogar von Leuten, die im Stau stehen, die, die wir treffen mit unseren Protesten, die wir nerven in ihrem Alltag, und so leid mir das auch tut, aber selbst da, das ist am überraschendsten, finde ich, gibt es manchmal dann im Vorbeifahren Daumen nach oben. Die stehen eine Stunde im Stau und sind am Ende trotzdem dankbar. Das finde ich unfassbar und wiegt sehr viel auf. Ja, hier vielleicht noch die Einladung. Schließt euch an, lasst uns versuchen, all das zu schützen, was in diesem Report dargestellt wird. All die Grundrechte, die Menschenrechte, die im Grundgesetz verankert sind, all das ist nicht mehr geschützt, wenn wir kein ökologisches Umfeld um uns herum haben. Ohne intaktes Klima werden Menschen und Grundrechte nicht standhalten können. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für diese eindrückliche Schilderung. Unser Anliegen ist es ja immer als Redaktion, eben diesen Report nicht im luftleeren oder akademischen Raum stehen zu lassen, sondern eben auch immer die aktivistische Seite mit einzubinden in der Vorstellung. Ich glaube, es ist klar, dass die Klimaproteste Schauplatz oder Hintergrund mit der intensivsten Auseinandersetzungen um Recht und Grundrechte in unserer Zeit sein werden und absolut zukunftsweisend sind in der Hinsicht, sowohl für die Gesellschaft als auch den Umgang mit den Grundrechten. Vielleicht darf ich noch ergänzen zu den beiden aus unserer Sicht, aus der Redaktion, noch mal kurz eine Stellungnahme, also zu unserem eigenen Report machen, bevor wir dann zu der Fragerunde wirklich kommen. Wir haben hier auf dem Cover ja diesmal eine Person in einem Schlafsack auf einer Bank im öffentlichen Raum schlafend, und das weist ja auf einen unserer Schwerpunkte hin noch, nämlich die soziale Dimension. Damit befassen sich relativ viele Artikel dieses Mal. Da geht es zum Beispiel um die Frage der Grundsicherung. Wenn die durch die Inflation unter das Existenzminimum gedrückt wird, wie lange darf der Gesetzgeber warten, um solche extremen Preissteigerungen auszugleichen, auf der Ebene der Grundsicherung schon angesprochen. Arbeitgeberverbände denken gleichzeitig laut über die Suspension des Streikrechts nach, und das ist ja auch eine Form von Kampf auf dieser Ebene. Die obergerichtliche Rechtsprechung akzeptiert bei den Schonfristzahlungen sehenden Auges, dass Menschen mitten in der Energiekrise ohnehin schon unter enormem finanziellen Druck ihre Wohnung verlieren, auch wenn sie die Miete nachzahlen. Das Bundesverfassungsgericht hat endlich entschieden, dass eine Kürzung oder Reduzierung von Leistungen für Asylsuchende in Sammelunterkünften nicht angebracht ist, also unter dem Aspekt, dass sie ja angeblich in einem Topf wirtschaften und sich Sachen teilen können. Aber es gibt gleichzeitig genau auf der Ebene also die Frage vom Verhältnis von Migrationspolitik und sozialer Absicherung, noch sehr viele Fragen. Es gibt das viel diskutierte 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, während gleichzeitig an allen Ecken und Enden Geld auf der sozialen Ebene fehlt. Und wir haben auch diskutiert, das auch schon lange relevante Thema, das endlich jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt, der Ersatzfreiheitsstrafe, wo also Leute, die unter prekären ökonomischen, sozialen Bedingungen leben, noch härter vom Gesetz und vom Strafrecht betroffen werden, wenn sie eben ihre normalerweise als Geldstrafe angedachten Strafen nicht zahlen können. Ich glaube, diesen Schwerpunkt haben wir in dieser Ausgabe noch mal größer aufgebaut. Okay, das war es, glaube ich, erstmal vom Podium her. Dann würde ich jetzt direkt in die Fragen einsteigen, sowohl hier im Raum als auch online. Dann bitte, wie gesagt, im Chat schreiben. Ja.
Ich bin Anna Stöcken von Junge Welt und ich habe eine Frage an Frau Beer. Sie hatten ja erwähnt, dass die Klassenfrage im Grundgesetz ausgespart wird. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass die Benennung einer Klassengesellschaft vom Verfassungsschutz beispielsweise kriminalisiert wird. Denken Sie, es gibt einen Überarbeitungsbedarf des Grundgesetzes an seinem Geburtstag?
Die Klassenfrage ist nicht ganz ausgespart, denn das habe ich ja auch gesagt, weil es das Sozialstaatsprinzip gibt und das keine leere Floskel ist und kombiniert mit Artikel 1 sogar ein durchsetzbares Grundrecht, das Recht auf menschenwürdige Existenz und Existenzsicherung. Und es wurden eben auch Entscheidungen in Bezug genommen, wo das ja auch tatsächlich durchgesetzt worden ist für Asylsuchende, aber auch für die sogenannten Hartz IV-Empfänger, Empfängerinnen. in der Entscheidung zu den Sanktionen oder in der Entscheidung zur Höhe von Leistungen für Kinder und Ähnlichem. Deswegen würde ich sagen, die Klassenfrage als sozusagen klassische politische, marxistische Frage ist im Grundgesetz ausgespart. Sie hat da vielleicht auch gar keinen guten Platz, sondern die soziale Frage ist beantwortet worden. Das ist das Grundgesetz auch besser als die eine oder andere ältere, nur sozusagen liberale Verfassung, weil sie eben sich als Wohlfahrtsstaat auch verfassungsrechtlich bekennt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt folgt daraus. Ich glaube nicht, dass das Grundgesetz da ein Update braucht, aber ich bin sowieso vorsichtig, was Updates im Text angeht, denn sobald ich diesen Text aufmache, ist sozusagen die Sache derart offen, dass das ein oder andere, was wir alle, auch Sie schätzen, auf der Strecke bleiben könnte. Und insofern habe ich den Eindruck, dass mit Sozialstaatsprinzip und Menschenwürdegarantie ernst genommen, insbesondere der prekarisierenden Armut gut begegnet werden kann. Gut begegnet werden kann in dem Sinne, dass die Verfassung den Rahmen dafür setzt, dass dann Politik in die Verantwortung kommt, sozusagen eine gute sozialstaatliche sozusagen Lösung, Gestaltung zu finden. Verfassung ist nur die Rahmensetzung, verhindert nur, dass es sozusagen an den Ecken und Kanten ganz böse endet. Die Aufgabe, die das Grundgesetz beinhaltet, ist für die Politik, für politisch verantwortlich und für die Gesellschaft mit sozialer Ungleichheit umzugehen. Und insofern, nee, eher kein Update, aber Grundgesetz ernst genommen.
Hier war eine Frage.
Marcel Fürstenau, Deutsche Welle. Ich habe auch eine Frage an Frau Beer, genau genommen zwei Fragen. Ich fange mal mit der ersten an, dann möchte ich den Bogen zu Herrn Lachner spannen. Wie schätzen Sie die, sagen wir mal, ja, den Umgang der Justiz, ich gebe jetzt so eine offene Frage jetzt, weil sie ja sehr unterschiedlich ist, den Umgang der Justiz mit den Protesten ein. Da kann man ja doch auch durchaus zum Beispiel geografische Gefälle sehen. Und die zweite Frage, die mich vor allen Dingen eben auch als Journalist interessiert, im Grundrechte-Report ist ja auch kritisch gewürdigt, das Verbot erst in Deutschland, dann auch europaweit von RT und Sputnik, wie Sie das unter dem Gesichtspunkt auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zum Thema Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit beurteilen. Danke.
Das sind legitime Fragen, aber trotzdem muss ich Sie enttäuschen. Ich bin gerade erst als Richterin des Bundesverfassungsgerichts vom Bundespräsidenten aus dem Amt entlassen worden. Das ist klug in Deutschland, dass wir da nur 12 Jahre sind und auch nie wieder erneuern können, keine zweite Amtszeit. Aber ich verstehe mein Amt so, dass auch nachamtlich eine gewisse Zurückhaltung eine gute Idee ist und dass nicht mein Job ist, aktuelle juristische, auch komplizierte Streitfragen verfassungsrechtlich zu kommentieren. Deswegen tue ich das nicht und habe damit aber auch was gesagt. Das sind rechtlich durchaus komplizierte Fragen. Das sind auch keine ganz neuen Fragen im Hinblick auf den Umgang mit dem, was aus einer strafrechtlichen Sicht als Nötigung bewertet werden kann. Gibt es schon lange die Diskussion, ob die Protestaktionen auf der Straße, die den Verkehr blockieren, tatsächlich verwerfliche Nötigungen sind. Daran hängt die Strafbarkeit. Es gibt schon lange eine Diskussion darüber, was Strafschärfungsgründe sind und welche da berücksichtigt werden können. Verfassungsrechtlich gibt es einen klaren Auftrag, neben der Versammlungsfreiheit, der Meinungsfreiheit, selbstverständlich auch die andere Seite, also die Bewegungsfreiheit, die Mobilität und die Allgemeininteressen zu berücksichtigen. Das werden dann aber schwierige Abwägungen, wo das Verhältnismäßigkeitsprinzip eine große Rolle spielt. Also schwierige Frage, könnte ich ad hoc verantwortlich sowieso nicht beantworten, aber eine Einschätzung zum Umgang der Justiz damit, ich finde auch als Verfassungsrichterin AD, steht mir nicht gut zu Gesicht.
Ja, vielen Dank. Es gibt inzwischen einige Fragen aus dem Chat, sowohl an Frau Professor Beer als auch an Herrn Lachner. Ich fange mal an mit der ersten von Pitt von Bebenburg von der Frankfurter Rundschau. Er fragt, Frau Beer, Sie teilen nicht alle Schlüsse aus den Beiträgen. Wie sieht es beim Thema Waffenlieferungen und Sondervermögen der Bundeswehr aus? Kommen Sie hier wie die AutorInnen zu dem Schluss, dass beides gegen Grundrechte verstößt und insbesondere gegen das Friedensgebot des Grundgesetzes? Und eine zweite Frage an Sie von Herrn Wolfgang Janisch, das geht in eine ähnliche Richtung wie gerade schon. Wo ziehen Sie denn die Grenze zwischen einem rechtlich erlaubten Protest und einer strafbaren Blockade? Ich kann auch gerne gleich weitermachen mit der Frage an Herrn Lachner, die kommt auch von Wolfgang Janisch. Nimmt die letzte Generation eine Verurteilung wegen Nötigung stehenden Auges in Kauf oder sind Sie der Meinung, dass Ihre Klebeaktionen überhaupt nicht strafbar sind, weil es ein wichtiges oder legitimes Anliegen ist? Vielen Dank.
Mein Mikrofon ist wieder abgestürzt, das ist vielleicht noch müde. Vielen Dank für diese Frage. Wir stehen mit Namen und Gesicht zu den Aktionen, die wir tun und nehmen die Repressionen, die dem folgen, in Kauf. Trotzdem führen wir natürlich vor Gericht, in den Gerichtssälen, diese Debatten über die Verwerflichkeit, die gerade angesprochen wurde, aber auch über den Paragraphen 34, den rechtfertigen Notstand, der quasi im Strafgesetzbuch niedergeschrieben, dass der Zweck heiligt das Mittel bedeutet. Und darüber diskutieren wir mit den RichterInnen, mit der Staatsanwaltschaft, weil es natürlich schön wäre, nicht verurteilt zu werden. Trotzdem, ich habe das auch in meinem Statement gesagt, all diese Repressionen, all das, was der Staat uns quasi antun könnte, ist weit weniger schlimm als das, was das Klima uns antun wird, wenn wir es nicht schaffen, einzulenken. Und das heißt, ja, wir nehmen es in Kauf, verurteilt zu werden. Mir ist es bewusst, seit ich angefangen habe, dass das irgendwann auf mich zukommen wird. Trotzdem wäre ich natürlich froh, wenn die juristische Bewertung am Ende dahin geht, dass es einen Freispruch gibt, was es ja auch schon gab in verschiedenen Fällen, wo die Verwerflichkeit nicht gesehen wurde.
Ja, ich schließe da an, wo ich eben schon war. Die Fragen sind wichtige Fragen und der Grundrechtereport stellt sie auch differenziert. Ich sehe mich nicht berufen, über die Verfassungsmäßigkeit von Waffenlieferungen zu urteilen. In dem Amt bin ich nicht mehr. Ich glaube, dass es da eine intensive Diskussion gibt und die auch weiter geführt werden muss, genauso wie bei Protest und Blockade und der Frage, wo da die Grenze liegt. Es ist relativ klar, dass es komplizierte Fälle sind, dass die Fälle sich auch unterscheiden voneinander. Nicht jede Klimaprotestaktion ist so wie jede andere. Und dass die sozusagen Tugend der Justiz auch darin liegt, da sehr genau hinzuschauen und bei jeder einzelnen Aktion sehr genau hinzuschauen und es keine Pauschalurteile geben kann. Ich sage auch da wieder, es ist wichtig und richtig, dass das sehr, sehr intensiv diskutiert wird, nicht allein den Gerichten überlassen, auch nicht allein dem Bundesverfassungsgericht, sondern mit dem Grundrechtereport 10 Organisationen mit ganz, ganz vielen ehrenamtlich engagierten Leuten sich dem widmen, da die Stimme zu erheben und ihre Perspektive zur Geltung zu bringen. Ich bin aber auch ganz sicher, dass die Gerichte sozusagen, dass sich das ausmendelt, dass es da sinnvolle, abgewogene Entscheidungen geben wird. Wir sind mitten in einer Auseinandersetzung darüber und ziviler Ungehorsam war immer ein Protest, der bewusst mit dem Rechtsbruch arbeitet, um zu skandalisieren. Da kann ich mich auch nicht hinstellen und sagen, nö, den Rechtsbruch nehme ich mal weg und die Skandalisierung bleibt, sondern ziviler Ungehorsam lebt davon, ist darauf ausgerichtet, einen Rechtsbruch sozusagen herbeizuführen, um eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, die im Normalbetrieb eben nicht erzeugt wird. Und das ist das alte klassische Dilemma. Aber wie das verfassungsrechtlich oder rechtlich, strafrechtlich, einfachrechtlich zu bewerten ist, das überlasse auch ich der Justiz, halte es nur für wichtig und richtig, dass es aus der Zivilgesellschaft und aus den engagierten Kreisen da sehr, sehr viel Positionierung zu gibt, denn Gerichte brauchen auch das. Die müssen wissen, worum es da geht und müssen verstehen, welche Perspektiven da eine Rolle spielen. Deswegen finde ich es wichtig, wenn Herr Lachner hier nochmal schildert, wie ist das auch in Gewahrsam genommen zu werden, was macht das mit Leuten, die hier auf die Straße gehen, was macht das aber auch mit den anderen. Insofern Abwägung, Verhältnismäßigkeit, das ist die klassische verfassungsrechtliche Antwort und da kann und will ich nicht vorgreifen.
Hier hätten wir noch eine Frage.
Das ist natürlich eine zentrale Frage, Demonstrationsfreiheit.
Und Sie sind?
Wollen Sie noch kurz sagen, wer Sie sind?
Die Frage der Rechte von Vertretung.
Würden Sie sagen, wer Sie sind? Nur, dass ich weiß, mit wem ich spreche.
Im Grunde an beide eine allgemeine Frage.
Nee, der Wunsch war, ob Sie sich kurz vorstellen können.
Ich kann das, ich hab
ob Sie sich kurz vorstellen können.
Also Peter Herrmann, das Deutsche Menschenrechtszentrum der Universität in Changsha. Die Frage, das Recht der Umwelt selbst oder der Welt selbst, der Natur selbst, Das ist ja in einigen Ländern bereits durchgesetzt als solches. Wie sich das dann praktisch gestaltet, ist natürlich eine komplizierte Frage. Aber wir haben es ja auch in einem anderen Bereich, denke ich mal, eine gewisse Parallele, 114, 115, der Enteignungsfrage, wo es nicht mehr um einzelne Rechte geht, sondern einfach um diese ganze Eigentumsverpflichtung, wo es um eine ganz neue Dimension geht, also nicht mehr um individuelle Repräsentationsrechte, sondern das Recht der Umwelt, das Recht von Wohnraum, sage ich jetzt mal übersetzt, nicht das Recht auf Wohnen, sondern das Recht von Wohnraum, des Schutzes von Wohnraum, der Gestaltung von Wohnraum und so weiter und so fort. Das fände ich mal eine Frage, ob wir da nicht auf eine Stufe höher gehen müssen, ohne das andere zu vernachlässigen, aber auch diese Art von Grundrechten zu diskutieren.
Wollen Sie dazu was sagen?
Es ist natürlich immer schwieriger, ohne eine bestehende Rechtsgrundlage eine Debatte zu führen, also sozusagen auf einer Metaebene über die Rechte zu sprechen. Wir bei der letzten Generation haben ja eine sehr einfache Position eigentlich. Wir fordern ja nur, dass die Regierung sich an die Verfassung hält. Das ist natürlich sehr einfach zu fordern, weil es diese Gesetze eben schon gibt und sich daran zu halten wäre erstmal ausreichend, wenn der Artikel 20a zum Beispiel eingehalten werden würde. Oder wenn sich auch Volker Wissing an das Klimaschutzgesetz halten würde. Genau, diese Grundlagen gibt es ja schon. Trotzdem, das Recht, dass die Natur als auch Rechtsperson irgendwie auftreten kann und Klagen im Namen der Natur, der Umwelt geführt werden kann, finde ich schon auch eine sehr spannende Debatte. Da gibt es ja auch verschiedene Klagen, die da geführt werden. Ich verfolge das schon auch immer wieder, aber ich denke, es ist leider ein längerer Prozess oder eine schwierigere Diskussionsgrundlage, als zu sagen, wir fordern, dass geltendes Recht eingehalten wird.
Die grundgesetzliche Antwort auf die Frage ist ja mit dem Klimaschutzbeschluss des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts zum Teil gegeben worden. Es sind dort auch Leute aufgetreten, die als Anwälte der Natur agieren wollten. Und dafür gibt es nach deutschem Recht keine Rechtsgrundlage, das für zulässig zu halten. Insofern haben die kein Grundrechtsstanding, keine Beschwerdebefugnis in solchen Verfahren. Aber der Beschluss zeigt ja gleichzeitig, dass Menschen aus Nepal und Bangladesch durchaus befugt sind, auch vor deutschen Gerichten zu thematisieren, wie sich der Klimawandel auf sie auswirkt, auch wenn sie die deutsche Regierung nicht verpflichten können, etwas zu tun, weil die wiederum keine Hoheitsrechte in Nepal und Bangladesch hat. Aber das ging schon relativ weit. Und dazu kam, dass in demselben Verfahren Kinder und Jugendliche insbesondere das Recht zugestanden wurde, ganz selbstverständlich zugestanden wurde, aus den Grundrechten, nicht aus dem Prinzip des Schutzes der Lebensgrundlagen, aus den Grundrechten ein Recht darauf zu fordern, dass ihre Freiheit in Zukunft nicht unverhältnismäßig eingeschränkt wird, weil man sich nicht mehr bewegen kann, weil sozusagen das Budget, das Emissionsbudget aufgebraucht ist. Das ist ja die Idee dieser Entscheidung. Und ich glaube, dass diese Entscheidung zeigt, dass mit einem Gemeinwohlbelang Lebensgrundlagenschutz, und das ist Artikel 20a des Grundgesetzes, schon sehr viel gesagt ist. Der Verfassungsgeber hat das ja erst 1994 eingeführt. Und damals hat er sich dagegen entschieden, ganz mehrheitlich kein individuelles Grundrecht auf Natur in die Verfassung zu schreiben, sondern ein Prinzip, an das alle gebunden sind und grundrechtlich beim Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Freiheit zu bleiben, das sind die durchsetzbaren. Dieses Prinzip ist aber eben nicht banal. Dieses Prinzip, und das sagt der Klimaschutzbeschluss ja auch, ist wirklich rechtlich verpflichtend und bindend für alle Akteure der Regierung, des Parlaments etc. pp. Die Rechte der Natur, so wie in Kolumbien und in anderen Ländern, insbesondere in Südamerika und Lateinamerika, von Gerichten aufgegriffen und oft sehr, sehr interessant aufgegriffen, weil die nämlich nicht sozusagen selbst Klimagesetzgebung machen, sondern den Staat, die Regierung, die Parlamente verpflichten, bessere Mechanismen vorzusehen, um das Klima stärker zu berücksichtigen. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, was die Rechtsfolgen angeht. Die Rechte der Natur haben das eine Risiko, das Paternalismusproblem. Wer nimmt dieses Recht der Natur für sich in Anspruch? Da denken jetzt die einen da immer nur die ökologisch guten, vernünftigen und sachlichen. Das dürfte aber nicht ohne weiteres der Fall sein. Ein solches Recht könnte jeder und jede für sich reklamieren und das kann auch in andere Richtungen gehen. Insofern habe ich den Eindruck, dass das Grundgesetz mit diesem Prinzip und den klassischen Grundrechten ganz gut aufgestellt ist. Das hat das Verfassungsgericht versucht, im Klimabeschluss auszubuchstabieren. Und Eigenrechte der Natur, die er aber dann doch paternalistisch irgendjemand in Anspruch nimmt, artikulieren muss und sozusagen für die Natur da vor uns steht, in der deutschen verfassungsrechtlichen Situation nicht zwingend gebraucht werden. Aber wir lernen können von den Urteilen von den Gerichten in anderen Ländern, in anderen Regionen, auf anderen Kontinenten, die sehr, sehr interessante Entscheidungen dazu fällen, wozu ein Staat, eine Governance-Ordnung, eine Europäische Union, ein Europarat, eine Vereinten Nationen verpflichtet sein können, um sich ernsthaft, wirksam, nachhaltig um Klima zu kümmern. Das ist interessant.
Darf ich gerade weitermachen?
Hier vorne war noch... Alles klar, dann machen wir da weiter.
Okay, Emily Gordin von der Deutschen Welle. Wir hatten jetzt vor kurzem wieder einen Fall, wo eine Schulklasse in Brandenburg rassistisch angefeindet wurde. Und da würde mich einfach interessieren, sehen Sie, dass Menschen von der Verfassung ausreichend vor Rassismus geschützt werden? Wo sehen Sie denn die größten Versäumnisse? Und was kann denn im Rahmen der Verfassung oder darüber hinaus getan werden, um Menschen besser zu schützen vor Rassismus? Und ja.
Ich habe den Eindruck, die Frage nach dem Umgang in diesem Land mit Rassismus ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Es ist erschreckend, wie vielen sie schon auf die Nerven geht und wie viel allergische Abwehrreaktion das erzeugt. Das könnte aber auch ein Indikator dafür sein, wie wichtig es ist und wie relevant in allen möglichen gesellschaftlichen Situationen. Das Grundgesetz hat sich ja als nie wieder nach 1945 mit Artikel 3 Absatz 3 Satz 1, bisschen arg detailjuristisch, aber das ist Verfassungsrecht, Artikel 3 Absatz 3 Satz 1, gegen Rassismus entschieden und mit der Garantie der Unantastbarkeit der Menschenwürde gegen jedwede kategoriale Herabwürdigung von Menschen. Und das war natürlich gemeint vor allen Dingen als das nie wieder diesen Antisemitismus, nie wieder diese Menschenfeindlichkeit aufgrund rassistischer Kriterien, nie wieder dieses zweite Klasse oder Unmenschlichkeit oder Untermenschen-Ideen, nie wieder das alles. Insofern ein klares Bekenntnis, es ist der Geist des Grundgesetzes, steht aber auch drin. Es ist auffallend, dass über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, das nicht zum Leben erweckt worden ist. Und das wäre zu einfach zu sagen, naja, da haben die Gerichte und der Staat und so sich nicht drum gekümmert. Gerichte sind responsive Akteure und antworten nur, wenn sie zulässig gefragt werden. Und es sind kaum Fälle gebracht worden. Es sind kaum Klagen gebracht worden gegen Rassismus, wo dieser Artikel zum Leben erweckt werden müsste. Der steht da erstmal nur auf dem Papier. Der muss von Menschen in die Hand genommen werden, zu Gerichten getragen werden, damit da verfassungsrechtlich sozusagen Leben reinkommt. Und das war nicht der Fall. Das hat sich geändert. Mittlerweile gibt es mehrere Entscheidungen. Es gibt eine Entscheidung, wo im Arbeitsrecht sehr, sehr deutlich gesagt wird, dass eine fristlose Kündigung mit dem verfassungsrechtlichen Schutz auch der Erwerbsarbeit vereinbar ist, wenn da rassistische Bemerkungen fallen gegen ein anderes Betriebsratsmitglied in dem Fall. Es ist eindeutig entschieden worden, dass Vereine sich dagegen wehren dürfen, wenn sie rassistische Mitglieder haben, die sozusagen das Vereinsleben in dem Sinne stören, dass das Selbstbestimmungsrecht der Vereine umfasst. Also es gibt jetzt mittlerweile so ein paar klare Signale, Rassismus, Antirassismus ist ernst gemeint im Grundgesetz und kann sich auch durchsetzen. Aber die zeigen auch, letzter Punkt, dass die Ausgestaltung dessen, was das konkret im Einzelfall bedeutet, auch wo Rassismus beginnt, wo wir sozusagen die geschmacklose Bewertung unterscheiden von dem Rechtsbruch, dass die wieder der Gesellschaft und den politisch Verantwortlichen obliegt. Verfassung ist Rahmenrecht. Verfassung markiert den Spielraum, in dem das passieren muss. Und auch da ist ja über die Europäische Union angetrieben in den letzten 10, 20 Jahren eine Menge passiert. Wir haben ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, wir haben Antidiskriminierungsinstitutionen, wir haben viel, viel mehr als früher in Deutschland, aber es muss auch noch eine Menge passieren. Die Debatte ist sozusagen allergisch behaftet, irgendwie sozusagen auf hoher Temperatur im Moment. Das ist gut. Die Debatte hat juristische Anknüpfungspunkte, das ist auch gut. Da kann dann im Einzelnen, aber nicht auf der Ebene der Verfassung, sondern im Einzelnen, in der politischen Aushandlung, was wie wann wo gelten soll, noch eine Menge diskutiert werden. Was sind die Rechtsfolgen? Wie ernst nehmen wir das also? Muss das im Arbeitsrecht gestärkt werden über nochmal unabhängige Anlaufstellen? Müssen wir vor allen Dingen in Aus- und Fortbildungen Verpflichtungen verankern? Müssen wir auch in der Justiz was tun? Und da hat das Deutsche Institut für Menschenrechte, wie auch viele andere, schon sehr, sehr, sehr spannende Projekte ins Werk gesetzt. Müssen wir auch in der Justiz was tun, damit Richter, Richterinnen in Deutschland ganz weitgehend weiß- und mehrheitsgesellschaftlich sozialisiert einen Sinn dafür entwickeln, ein Auge dafür haben, das hören können, wenn Rassismus artikuliert wird und dann auch adäquat damit umgehen. Also verfassungsrechtlich klare Botschaft, politisch schon eine Menge getan, gesellschaftlich noch sehr viel zu tun.
Und das ist ja bei uns auch, gibt ja auch ein paar konkrete Anknüpfungspunkte, genau wie Sie es gerade gesagt haben, in den Artikeln in diesem Jahr zum Beispiel das Racial Profiling-Urteil, also wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt, damit der Schutz vor rassistischer Diskriminierung nicht theoretisch und illusorisch bleibt, müssen konkrete Maßnahmen zum Beispiel in der Polizei und in Bezug auf die Polizei in Deutschland umgesetzt werden, und das sei zurzeit nicht so. Also auf all diesen Ebenen gibt es ja schon viele Vorschläge. Da geht es also um institutionell und funktional unabhängige Ermittlungsinstanzen zum Beispiel, also auf jeder dieser Ebenen die Mechanismen und Instanzen einzusetzen. Und da trifft man auf sehr viel Widerstand.
Ne? Hier ist nochmal Anushka von der Jungen Welt. Ich habe eine Frage an Herrn Lachner, und zwar mit dem Opel über die Autobahn heizen und einen Billigflug nach Neapel nehmen. Das ist nicht gut fürs Klima, aber wie positioniert sich die letzte Generation zu Waffenlieferungen an die Ukraine und zu der Aufrüstung der Bundeswehr?
Die letzte Generation hat zu vielen Themen keine klare Positionierung, weil unser Wunsch eher wäre, dass wir in einem Gesellschaftsrat zusammenkommen und uns gemeinsam überlegen, wie wir es schaffen können, unsere Lebensgrundlage und die ökologischen Systeme, von denen unser Überleben abhängig ist, zu erhalten. Ich halte das auch persönlich für einen sehr guten Weg, nicht als eine kleine Gruppe einen Weg vorzuschlagen und dann einzufordern, dass der genau so umgesetzt wird, sondern dass man auf demokratische Art und Weise versucht, gemeinsam Wege zu erarbeiten. Und darin muss natürlich auch überlegt werden, wie geht man mit Kriegen um? Kriege sind große Verursacher von Treibhausgasemissionen, aber auch Flüge und so weiter. Also die Frage, wie geht man damit um, was gibt man dafür für Limits, wo setzt man Grenzen? Das ist, denke ich, was, wo wir als Gesellschaft zusammenkommen müssen und uns gemeinsam überlegen, wie schaffen wir es, unsere Lebensgrundlage zu schützen und aber trotzdem auch noch irgendwie Freiheiten offen zu halten.
Freiheiten für Krieg?
Nein, Freiheiten, um sich zu bewegen, mit dem, ob man mit dem Opel noch über die Autobahn rasen sollen dürfte oder nicht. Gut, zu diesem Thema haben wir eine ganz klare Positionierung. Wir fordern ein Tempolimit. Rasen können Leute, denke ich, auf irgendwelchen Rennstrecken, wenn sie das unbedingt möchten.
Ja, aber ich frage ja zu Waffenlieferungen, nicht zu Opel-Rasen.
Wir haben keine klare Positionierung zu Waffenlieferungen.
Hier war noch eine Frage. Hier drüben.
Mira Heinke von der Internationalen Liga für Menschenrechte. Und also ich habe zwei zusammenhängende Fragen an Frau Professorin Bär. Die Palästina-Demonstrationsverbote wurden ja auch im Grundrechte-Report aufgegriffen. Und man hat das ja bekanntermaßen damit begründet, dass da zu diesen Demonstrationen ein palästinensisches Klientel kommt, muslimisch geprägt, und dass dann da ein erhöhtes Gewaltrisiko besteht. Und inwiefern ist diese Aussage oder diese Begründung denn mit Artikel 3 des Grundgesetzes überhaupt vereinbar? Und was halten Sie von diesen Demonstrationsverboten?
Ich glaube, auch da muss ich Sie wieder enttäuschen. Das ist nicht meine Aufgabe und ich halte mich auch da nachamtlich zurück, das verfassungsrechtlich im Detail zu bewerten. Ich stimme dem Grundrechte-Report zu, dass da sehr aufmerksam hingeguckt werden muss und das schwierige Fragen aufwirft, die vielleicht auch noch nicht ganz beantwortet sind. Ich glaube, dass in Deutschland der Kontext Antisemitismus mit berücksichtigt werden muss und dass insofern in alle Richtungen offen diskutiert werden muss. Aber
wie das dann am Ende zu bewerten ist, das ist am Ende dann doch auch Aufgabe der Gerichte.
Philipp Schönberger von Green Legal Impact. Ich hätte auch noch mal eine Frage an Frau Bär, die Sie zum Teil auch schon ein bisschen beantwortet haben, aber noch mal zur Rolle der Justiz in dem ganzen, ja, in der ganzen Diskussion zum Umgang mit der Klimakrise. Also die letzte Generation trägt ja auch ganz bewusst ihren Protest in die Gerichtsräume und versucht dort auch die Diskussion da in einen neuen Raum, in ein neues Forum zu tragen. Wie sehen Sie das? Was ist die Rolle, also wie sehen Sie die Rolle grundsätzlich der Justiz in diesem ganzen Komplex? Ist es quasi in einer Demokratie auch ein, ist es da ein, gerade ein wichtiges Forum, auch in Gerichten diese Konflikte auszutragen und vor Richterinnen und Richtern das auszudiskutieren und mit ihnen? Ist das, genau, finden Sie das, ist das wichtig, dass wir das tun? Und gleichzeitig, wo sehen Sie da die Grenzen vor dem, wir hatten ja eine große Diskussion, ob Gerichte überhaupt zum Klima urteilen sollen und dürfen in der Demokratie. Und das Bundesverfassungsgericht hat da ja eigentlich sehr eine eindeutige Antwort darauf gegeben, dass das Dinge sind, die Gerichte mitentscheiden müssen. Aber wo sehen Sie vielleicht auch, sehen Sie eine Gefahr, dass, wir haben ja auch einen großen Glauben an das Bundesverfassungsgericht und ein großes Vertrauen, dass die Tendenz besteht, im politischen Diskurs die Verantwortung genau dahin auszulagern, dass man eben nicht mehr in demokratischen Auseinandersetzung zu einer Lösung kommt, sondern darauf vertraut, dass das Bundesverfassungsgericht den Karren schon aus dem Dreck zieht, jetzt ein bisschen salopp gesagt.
Ja, die Frage nach der Rolle der Justiz in sozusagen in der Klimafrage, in der Klimakrisenfrage, in der Klimakatastrophenfrage ist eine wichtige Frage, die auch Richter und Richterinnen des Bundesverfassungsgerichts natürlich intensiv beschäftigt hat, als die Klimaklagen, auch die strategischen Klimaklagen, auf dem Tisch lagen. Jenseits derer, die dem Klimabeschluss zugrunde lagen, der dann so bekannt geworden ist, gibt es davon ja ganz viele. Das Bundesverfassungsgericht hat in den letzten 2-3 Jahren über Windkraftanlagen auf See entschieden und die Frage, ob Unternehmen Entschädigungszahlungen bekommen müssen, und sie müssen Entschädigungszahlen bekommen müssen, wenn die Politik ganz schnell ihre Planungsgrundlagen verändert, hat entschieden, dass in Mecklenburg-Vorpommern Gemeinden an den Erträgen von Windparks beteiligt werden dürfen, also der Gesetzgeber sich dafür entscheiden kann, kommunal das besser zu verankern. Das war sozusagen eher so eine Art Kompetenzfrage und hat gerade entschieden, dass kompetenzrechtlich ein Bundesland, Thüringen in dem Fall, nicht waldrechtlich untersagen kann, dass noch irgendein Windrad aufgestellt wird, wenn der Bundesgesetzgeber gleichzeitig entscheidet, dass er die Windenergie fördern muss. Also ganz viele, ganz unterschiedlich gelagerte Fälle, in denen Justiz mit Klimafragen konfrontiert ist und nicht nur die eine, sozusagen braucht es mehr Klimaschutz. Das war auf eine Art die ungewöhnlichste. Und die Frage, braucht es mehr Klimaschutz oder hat der Gesetzgeber es unterlassen, hinreichend für Klimaschutz zu besorgen, die haben wir mit Nein beantwortet. Sondern das Verfassungsgericht hat ja gesagt, wenn der Gesetzgeber was tut, muss er bitte alles, was im Grundgesetz steht, berücksichtigen. Dazu gehört auch Artikel 20a und dazu gehört auch das Pariser Klimaübereinkommen. Und das muss er auch in der Zeit und damit auch an die nächste Generation denken. Das ist die Logik des Klimaschutzbeschlusses. Auf eine Art wenig und nur zu einer Konstellation neben den vielen anderen. Und so ist die Rolle von Justiz immer. Sie antwortet nur auf die Fragen, die zulässig gestellt werden. Aber das muss sie. Deswegen gibt es zwar weltweit eine Diskussion darüber, ob diese Fragen überhaupt justiziabel sind, aber ich bin zutiefst überzeugt, dass sie wie alle anderen komplizierten Fragen auf der Welt, bei Medizinrecht, bei Währungsfragen und so weiter, also auch alles furchtbar kompliziert und Gegenstand anderer Wissenschaften, aber da zögern wir auch nicht, unseren Job zu machen, also als Gerichte sozusagen dazu zu urteilen. Deswegen Justiziabilität ja. Verfassungsrechtliche Frage auch ja. Warum? Weil Klimafragen auf eine Art klassische Grundrechtsfragen sind, denn sie sind unattraktiv für politische Mehrheiten. Der Preis, der heute gezahlt werden muss, ist hoch und der sozusagen Return ist nicht unmittelbar spürbar. Das heißt, es ist in der politischen Logik einer Legislaturperiode und für eine jetzt wählende Generation Klimapolitik wirklich kostspielig ist. Und das ist bei Minderheitenschutz auch so und das ist bei Diskriminierungsschutz auch so und das ist bei Freiheitsrechten, die sich gegen Mehrheiten richten, auch so. Und dafür ist ein Verfassungsgericht mal erfunden worden. Natürlich hat 1951 niemand daran gedacht, dass ein Verfassungsgericht klimapolitische Dinge entscheidet, aber da wurde auch an Daten Schutz nicht gedacht und an vieles andere. Insofern Justiziabilität und Aufgabe von Verfassungsgerichten ganz klar ja, und da bewegt sich das Bundesverfassungsgericht ja im Einklang mit den Niederlanden, Belgien, Irland, Kolumbien etc. 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 Gibt es ganz, ganz viele mittlerweile, wo das eindeutig zu beantworten ist. Ist es ein gutes Forum, um diese Dinge zu diskutieren? In aller Befangenheit als ehemalige Verfassungsrichterin
Ja und nein. Es ist nicht alles diskutierbar, weil nicht alles Thema von Gerichten ist. Die Details der Ausgestaltung eines Klimaschutzgesetzgebungspakets eben nicht. Die geben wir nicht vor. Das ist Spielraum des Gesetzgebers. Insofern Linienrichterfunktion sozusagen markiert diesen Spielraum. Aber, und das war übrigens immer schon Strategie, insbesondere damals der jungen Grünen oder alternativen Listen, der Umweltbewegung, der Anti-AKW-Bewegung, ein Spielbein und ein Standbein zu haben. Und ein Standbein war Politik und so weiter, aber ein Spielbein war auch in Gerichten das zu thematisieren, was die umtrieb. Das ging nicht immer darum zu gewinnen vor Gericht, das war auch nicht immer die Idee, aber das Forum zu nutzen. Und es ist völlig legitim. Man muss dann damit rechnen, dass manche Dinge unzulässig sind, wie Anwalt der Natur. Man muss auch damit rechnen, dass man an ganz vielen Stellen verliert, weil das eine zu weitgehende Forderung ist. Aber dass Gerichte Teil einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung sind und auch dafür da, und das ist natürlich die Qualität von Gerichten, in fairen Verfahren, also wenn Sie mal im Bundesverfassungsgericht in einer mündlichen Verhandlung waren, in Verfahren, wo alle ausreden dürfen, niemand unterbrochen wird, alle dieselbe Redezeit haben, vorher alles, aber wirklich alles gelesen wurde, was dazu geschrieben ist und alle gleichermaßen präpariert sind und die Akteure, die entscheiden, also diese 8 Richterinnen und Richter, es zu ihrer Aufgabe machen und ihr ganzes Standing daran hängt, möglichst unvoreingenommen, ohne Vorverurteilung damit umzugehen. Wir sind alle Menschen von dieser Welt. Wir haben unsere Wahrnehmungen und unsere Voreinstellungen. Aber der Job ist doch, da nochmal sozusagen einen neuen Blick drauf zu werfen. Das ist schon eine sehr spezielle sozusagen Inszenierung, ein sehr spezieller Diskurs. Der ersetzt nicht Politik, wo es manchmal härter zugeht, nach anderen Regeln, sozusagen das etwas wildere Gespräch. Aber es ergänzt Politik. Und insofern sind Gerichte ein Forum, wo sowas auszutragen ist, ja.
Gibt es hier noch Fragen? Gibt es online noch Fragen?
Alles beantwortet.
Vielleicht nochmal abschließend, Simon, was an dich. Hast du dann das Gefühl, dass ihr teilweise eure Anliegen und eure Perspektive im Recht oder mit dem Recht oder vor den Gerichten transportieren könnt, dass ihr da Gehör findet, dass ihr auf offene Ohren stoßt, dass ihr das für euch aus eurer Sicht progressiv nutzen könnt oder dass das verschlossen ist und lediglich gegen euch angewandt wird und ihr dann nur quasi wieder möglichst heil rauskommen müsst?
Ich denke, das hängt ganz arg von den verschiedenen Akteuren ab. Es gibt Zeitungen, die ganz, ja, ich denke, sehr sichtbar einfach nur versuchen, Makel zu finden und damit uns zu diskreditieren in der Politik, sowie auch in der Öffentlichkeit, wie in der Presse. Ziviler Ungehorsam ist ja immer so eine Gratwanderung. Man versucht, irgendwas auszureizen, irgendwo Gesetzesübertritte ganz bewusst zu begehen, um die Gesellschaft ein bisschen herauszufordern, um über etwas nachzudenken. Und ich denke, das schaffen wir schon immer wieder mit den verschiedenen Protestformen, die wir schaffen. Heute sitze ich beim Grundrechte-Report. Ich wurde eingeladen von euch. Vor einigen Wochen wurde uns vorgeworfen, wir würden das Grundgesetz schänden oder ablehnen, weil wir schwarze Farbe auf ein Glaskunstwerk geworfen haben. Und dadurch ist eine große Debatte hervorgebrochen. Sind wir die, die das Grundgesetz ablehnen und gefährden, oder ist es die Klimapolitik der Bundesregierung, die dieses Grundgesetz gefährdet? Und solche Debatten durch verschiedenste Aktionen immer wieder im Land hervorzurufen, bringt oder eröffnet Diskursräume. Und ich denke, das ist sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll. Ich denke, darin sind wir sehr erfolgreich, würde ich behaupten.
Auch innerhalb der Justiz, das war ja meine Frage so ein bisschen bei den Gerichten.
Innerhalb der Justiz. Die RichterInnen und StaatsanwältInnen müssen sich natürlich alles anhören, wenn wir Beweisanträge stellen, wenn wir unsere letzten Worte halten, unsere Einlassungen halten, wo wir die Bühne natürlich nutzen, um über unsere Motive zu sprechen und über die Sachlage der Klimaforschung zu sprechen. Wie sehr das die RichterInnen mitnimmt, finde ich immer sehr schwer einzuschätzen. Ich habe schon immer wieder das Gefühl, dass RichterInnen intensiv zuhören, manchmal zustimmend nicken und am Ende dann wieder ein Mittelweg gefunden wird, um uns nicht zu arg zu bestrafen, weil unser Engagement wohl doch recht wichtig wäre, aber ein Freispruch trotzdem nicht drin ist, weil die Gesetzeslage so wäre, dass man es verurteilen müsste. ich kann es schwer einschätzen, was es über längere Zeit mit den verschiedenen RichterInnen macht, wie sich vielleicht diese Stimmung irgendwann verändern könnte. Meine Hoffnung ist, dass irgendwann, wenn die Klimakrise immer sichtbarer wird, jetzt ist gerade in Italien Hochwasser und vor 2 Jahren war im Ahrtal Hochwasser und es kommt immer näher, es wird immer drastischer und in den Zeitungen ist es immer öfter sichtbar. Und ich hoffe, dass sich das auch darauf auswirkt, wie Entscheidungen bezüglich Klimaprotesten fallen, weil die Akutheit und die Drastik dieser Krise wahrgenommen wird und dadurch die Notwendigkeit von Gegenmaßnahmen und Protesten, die Gegenmaßnahmen einfordern, auch notwendiger wird und sichtbarer wird.
Okay. Alles klar, wenn dann keine Fragen mehr sind, haben wir noch Zeit für eine oder müssen wir? Ja, machen wir noch eine Frage.
Kann ich auch vorstellen. Also nur eine ganz kurze Frage dann dabei. Haben Sie das Gefühl aus Ihrer eigenen Erfahrung oder aus Ihrer Sicht, dass es mehr Klimakompetenz in den Gerichten braucht? Was sagen Gerichtinnen und Richter?
Aus meiner Sicht nicht unbedingt Klimakompetenz, also die Frage, ob es sich um eine existenzielle Notstandslage handelt, die für den Paragraph 34 eine wichtige Voraussetzung ist, die wird aus meiner Sicht sehr oft mit Ja beantwortet oder Beweisanträge dazu werden als offenkundig unterstellt oder als wahr unterstellt. Das heißt, ich glaube, das ist angekommen, auch im Großteil der Bevölkerung, dass es hier um eine schwierige und schwerwiegende Katastrophe geht. Was ich mir wünschen würde, wäre mehr Kompetenz oder mal Sachverständige in den Gerichtsprozessen zu laden zu zivilem Widerstand und zivilem Ungehorsam, wie dieser Protest funktioniert, wie sich der auswirkt und was eine Einzelaktion in einem größeren Rahmen dann an Veränderungen bringen kann und ob es darauf basierend eine wirksame und geeignete Maßnahme sein kann, um eine Problemlage zu verändern. Das fände ich schön, wenn da mehr Kompetenz oder auch einfach Sachverständige mal geladen werden würden, um sich das anzuhören.
Wir sind hier auf gefährlichem Terrain. Das Recht auf Widerstand nehmen auch Rechtsradikale für sich in Anspruch, die behaupten, es gäbe Notstände, wo man jetzt mal das Recht brechen müsse. Deswegen werde ich ganz unruhig, wenn ich das höre. Unruhig, weil es wirklich komplizierte Fragen sind. Ich verstehe das, was gemacht wird, aber ich gehe auch immer noch davon aus, dass ziviler Widerstand der gezielte Rechtsbruch ist, um eigentlich jemand anders zu erreichen. Nicht primär Gerichte, sondern die Politik und die Gesellschaft. Die Idee ist doch, dass riskiert wird, auch von der Justiz dann natürlich in ganz regulären Verfahren sozusagen adressiert zu werden. Aber das Gegenüber ist doch nicht die sozusagen Edukation der Richter und Richterinnen, sondern vor allen Dingen die der politisch Verantwortlichen und der Gesellschaft. Und insofern finde ich das eine riskante Debatte. Deswegen ist ziviler Ungehorsam auch eine schwierige Protestform, auf eine Art legitime, also insofern Protestform, aber eine, die primär einen anderen Adressaten hat. Das zweite ist mehr Kompetenz bei Gericht in Klimafragen. Ich hatte das Vergnügen, mich ein Jahr mit Klimafragen zu beschäftigen. Wer weiß, wie Gerichte arbeiten, weiß, dass jedenfalls das Bundesverfassungsgericht oder auch das Bundesverwaltungsgericht oder die anderen höchsten Gerichte alles tun, um da alles zu lesen, alles wahrzunehmen, alles an Studien zu rezipieren und mittlerweile ja eine große Herausforderung darin liegt, sich in der Wahrheitskrise auch damit herumzuschlagen, was eigentlich Klimaforschung ist, was eigentlich Klimadaten sind und die Kompetenz, die Gerichte brauchen, ein Navigieren in den Fakten ist, aber nicht die Klimaexpertise. Gerichte haben ja Mittel über Beweiserhebungen, über Sachverständige etc. etc., sich diese Expertise zu verschaffen und Gerichte ersetzen nicht Wissenschaft, sondern geben den Rahmen für Politik, dann mit wissenschaftlichen Daten umzugehen. Ist ein ganz eigenes Feld nochmal, Wissensverwaltung, Wissensrecht im Recht, aber ich glaube nicht, dass die Gerichte ihre Mittel nutzen müssen, um Klimaexpertise hinreichend zuzuziehen, dass die Expertise aber darin liegt, die sozusagen Grundrechte miteinander in Einklang zu bringen und da hätte ich jetzt den Eindruck, sind sie nicht schlecht aufgestellt.
Okay, dann war es das, glaube ich, von hier. Richtig, Zeichen heißt, wir müssen Schluss machen. Dann danke ich unseren beiden Gästen nochmal ganz herzlich fürs Kommen und Ihnen allen für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr spätestens wieder. Danke.